Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 10. Februar 2026. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ja, neueste Umfrage im Blick zu der Frage, sollen wir die Mehrwertsteuer erhöhen für die Armee oder nicht? Das ist der Vorschlag vom Bundesrat Martin Pfister, aber jetzt auch vom Gesamtbundesrat. Ja, Dominik, was sind da die Ergebnisse?
Ja, ein vernichtendes Umfrageresultat. 62% sind klar dagegen, 14% eher dagegen. Das ist ja schon brutal. Das ist nachher 76%, die das keine gute Idee finden. Auf der anderen Seite 12% dafür, 12% eher dafür. 24, schon sehr brutal. Ich habe nicht gedacht, dass das so extrem ist. Klar, man kann sagen, das ist alles noch weit weg und so, aber trotzdem.
Jetzt fangen wir mal an. He? Das VBS hat über 100 Kommunikationsspezialisten.
Ah, Markus.
Nein, ist wahr. Ich meine, die Armee, du musst doch schon seit Jahren ein Narrativ machen, dass die Leute verstehen, warum wir eine Armee brauchen. Und ich meine, ich kann mich gut erinnern, wo der Krieg ausgebrochen ist in der Ukraine, ich hatte das Gespräch mit der Viola Amherd und habe ihr gesagt, sie müssen jetzt jeden Monat eine PK machen, wo die Leute erklärt bekommen, was im Krieg läuft und warum das so wichtig ist. Und sie hat gesagt, ja, nichts. Sie hat dann nachher gleich lieber über Unterhosen für Frauensoldaten wollen reden. Nein, es ist schon so. Ich meine, die Bürgerlichen haben das Gefühl, nachdem sie 20 Jahre lang die Armee klein gehabt haben und sich nicht verteidigt haben, sie können innerhalb von 3 Tagen, 4 Tagen die Bevölkerung dazu bringen, dass sie die Mehrwertsteuer erhöhen. So geht es eben nicht. Es ist nicht so, dass der Klimawandel von der Linken erst seit 3 Tagen bewirtschaftet wird. Da muss man ein bisschen längeren Schnuff haben.
Ja, und vor allem muss man super begründen, für was und wieso. Und man muss, wie soll ich sagen, wieder die alte, ich sage jetzt, dieser Armeekoalition herstellen von Mitte, FDP und SVP. Das muss Martin Pfister machen. Gut, er ist erst seit nicht einmal ganz einem Jahr im Amt, aber er muss das dringend anbringen. Die Koalition muss stehen. Und dann von dort aus dann die Leute überzeugen. Es hat noch eine zweite Umfrage gegeben, wo man gefragt hat, man will bis 2032 das Budget von 0,7 auf 1% vom BIP steigern. Das sagen auch 44%, sagen, das ist zu hoch. 42% sagen angemessen, 14% sagen zu tief. Also offensichtlich verstehen die Leute nicht, dass es mehr Geld braucht. Und das ist schon besorgniserregend, weil am Schluss geht es bei so Abstimmungen nicht nur um Sicherheitspolitik, sondern immer auch um Finanzpolitik.
Absolut. Und eben, also Martin Pfister, das ist eine riesen Aufgabe vor dem Bundesrat Pfister. Das ist nicht ein Spaziergang. Er hat wahrscheinlich gemeint, das sei der einfachste Weg. Es wird genauso schwierig sein, wie das Parlament dazu zu bringen, dass sie sparen, damit da mehr Geld bekommt. Also das finde ich, in dem Sinne ist es natürlich eine gute, heilsame Umfrage, weil sie wirklich im VBS zeigt, hey, wir müssen noch sehr, sehr viel arbeiten, dass es geht. Und das Interessante ist, sie haben natürlich auch gefragt, die 13. AHV-Rente, ob das durchkommt. Für das braucht es nämlich vielleicht auch eine Mehrwertsteuererhöhung. Dort ist das Ergebnis, muss ich jetzt ehrlich sagen, eigentlich auch nicht berauschend. Also es zeigt wirklich, und da sind wir ja froh, dass die meisten Leute keine höheren Steuern wollen. Sie wollen keine höheren Steuern, nicht einmal für die AHV. Aber sagen wir, was sind da die Ergebnisse?
Ja, 44% der Befragten sind auch da, klar dagegen. 22% eher dagegen. Wenn man das zusammenzählt, ist man auf 66%. Das ist nicht wahnsinnig viel besser als das Geld fürs Militär. Und das ist wirklich interessant. Ich glaube einfach, obwohl ja viele Kollegen uns belächelt haben für unsere Aktion, sparen zuerst bei euch. Mhm. Ich glaube einfach, hört gut zu, viele da draussen von euch Zuhörerinnen und Zuhörern denken genau so, weil ihr nämlich, wenn ihr wollt Geld ausgeben für ein Auto, für ein neues Sofa oder eine neue Wohnung, dann müsst ihr auch zuerst sparen. Das ist einfach das Normale in diesem Land von normalen Common-Sense-Menschen, dass sie erst dann Geld ausgeben, wenn sie das Sparpotenzial ausgeschöpft haben. Und Politikerinnen und Politiker meinen bei ihnen Geld das nicht.
Und wisst ihr, warum es nicht so ist? Was meinen die, warum die Politiker so anders sind? Weil Politiker fremdes Geld verspielen können.
Genau.
Wenn ich in meinem Haushaltsbudget einfach irgendwie noch 30 Franken vom Dominik hätte, ich würde 30 Franken sofort ausgeben.
Zuerst.
So ist der Mensch. Ihr wisst selber, wenn ihr auf Spesen geht, essen, Mittagessen, dann gibt es ein bisschen Wein. Wenn ihr selber zahlen müsst, dann findet ihr, ja, jetzt muss ich wieder ein bisschen abnehmen, jetzt tue ich nicht so viel weiter. Nein, es ist bei den Politikern genau das Problem. Die Anreize sind falsch gesetzt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine direkte Demokratie haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass ihr Nein, Nein, Nein zu jeder Steuererhöhung sagt, solange das Parlament, solange die Politiker nicht auch zeigen, wie es geht, wie man muss sparen. Wenn sie gespart haben, da sind wir absolut dieser Meinung, weil die Armee ist viel zu wichtig, dann müssen wir aufrüsten und dann brauchen wir vielleicht eine Mehrwertsteuererhöhung. Aber so geht es nicht.
Und noch ein Appell an die Bürgerlichen. Ich meine, es ist auch Folge von dem, was du angetönt. 30 Jahre lang die Armee klein und schlecht und unnötig reden, sich vor den Karren spannen lassen, von SP, Linken, Grünen und von der XOA. Und es ist kein Erfolg von der XOA, die Umfrage wert. Es ist ein Zeichen, wie schwach die Bürgerlichen waren. Sie müssen das Narrativ von der Armee, das wir brauchen, von der Sicherheit, die wir brauchen, auch wieder erneuern. Aber sie müssen den Tatbeweis erbringen, dass sie bereit sind, auch der Shift weg vom Geld ausgeben im Sozialstaat, oder? Das ist ja wahnsinnig, wie die Sozialstaatsausgaben gestiegen sind. Das hat auch Avenir Suisse gezeigt, die Michele Salvi hat das wunderbar gezeigt. Und wie die Armeeausgaben runter sind. Und das hat man jetzt 30 Jahre einfach falsch gemacht. Weil die Sicherheitslage ist nie der ewige Frieden gewesen. Jetzt muss man das wieder umkehren. Und die Bürgerlichen müssen es umkehren, nicht die SP und die Grünen. Und der Martin Pfister muss der Hauptakteur sein, um das wiederherzustellen.
Gut, der Martin Pfister ist leider von der SP gewählt und nimmt vielleicht ab und zu ein zu viel Rücksicht.
Das muss er eigentlich nicht mehr, er ist ja drin.
Macht er eindeutig. Und wir haben es beim Cassis auch gesehen. Die ersten paar Jahre waren ja noch gut beim Cassis, weil er gemeint hat, er sei von der SVP gewählt, da hat er ein bisschen aufgepasst. Es ist einfach so, der Bundesrat ist natürlich immer beeinflusst von dem, wer ihn gewählt hat. Die SP und die Grünen haben den Martin Pfister gegen Markus Ritter zum Bundesrat gemacht. Er ist ewig dankbar. Ich würde aber vielleicht noch zwei kleine Bemerkungen machen. Wegen der Bürgerlichen, die du angezogen hast. Was auch wieder heute typisch ist, oder? Jetzt der Hühnerhaufen, wo die Bürgerlichen sind, wenn es um die Armee geht. Nein, wir brauchen kein Kampfflugzeug. Mal, wir brauchen Kampfflugzeug. Nein, wir brauchen Drohnen. Mal, wir brauchen. Die können sich nie einigen. Stellt euch vor, die Linken würden das so sagen. Nein, kein Windrädli. Mal, wir wollen Windrädli. Nein, keine Erneuerbare. Mal, wir wollen Atomkraftwerke. Das machen die Linken nicht.
Nee.
Die sind viel disziplinierter als ihr Bürgerlichen. Die Bürgerlichen wie ein Hühnerhaufen, wenn es um die Armee geht. Jeder hat eine Meinung. Jeder sagt irgendetwas. Man lässt sich auch in das Narrativ hineintreiben. Ja, das VBS weiss gar nicht, was mit dem Geld machen. Da gibt es Bürgerliche, die das auch sagen. Dabei ist das Narrativ von der Linken und von den Medien. Und die Medien, da müsst ihr auch noch wissen, ihr Bürgerlichen. Immer wieder, wir haben es schon tausendmal gesagt. Medien sind eine Partei in diesem Land und die Partei heisst auch Sozialdemokratische Partei der Schweiz. 76% von allen Journalisten sagen, ich bin links. Und das heisst SP oder Grün. Aber Grün, das ist ja der Wurmfortsatz von der SP. Also 76% von den Journalisten sagen, wir sind SP. SP ist eine Partei. Merkt das mal endlich. Schaut mal, wie die Medien das spielen. Die ganze Zeit bringen sie Texte und Gastkommentare und Interviews, wo Bürgerliche auf Bürgerliche einhacken und sagen die Armee und so. So können wir nicht weiter. Das gibt es praktisch nie bei den Linken. Das Badran würde Wermut irgendeines kritisieren. Nie. Die Bürgerliche jeden Tag.
Ja, Jacqueline Badran weiss halt, sie muss auf Sibirien, wenn sie das macht, oder? Noch eine letzte Zahl von dieser Umfrage. Man hat gefragt, wie sollte die Aufstockung des Armeebudgets ihrer Meinung nach finanziert werden? Am meisten Antworten hat bekommen Einsparungen in anderen Aufgabenbereichen. 42%. Also der Nebelspalter ist eigentlich hat 42%.
Fast mehrheitsfähig.
Dann gibt es noch Gewinne der Schweizerischen Nationalbank, 28%. Erhöhung der Mehrwertsteuer, eben 15%. Verkauf von Bundesbeteiligungen, 12%. Andere Steuern erhöhen, einführen, 12%, höhere Staatsverschuldung, 10%. Aber auch da, 42% sagen, Politik muss zuerst sparen.
Genau, und jetzt geht es um ein Beispiel wieder, um zu zeigen, wie die Medien einfach Partei sind. Es geht um Skilift in den Alpen. Und um den Albert Rösti, da hat man jetzt einen neuen Begriff entwickelt, der heisst Rösti-Effekt. Den hat es noch gar nie gegeben. Das ist einfach eine Erfindung vom Tagesanzeiger. Und alle Leute haben das Gefühl, das ist jetzt ein neuer alpiner Begriff über irgendeinen Missstand in den Alpen. Der Albert Rösti-Effekt. Um was geht es, Dominik?
Ja, Anserre, das ist eine Skistation, nicht wahnsinnig berühmt, aber sehr schön. Ich war schon dort. Ein bisschen westlich von Grand-Montana, also gerade auf der anderen Talseite, westlich davon aber. Und die haben einen neuen Sessellift eingeweiht, den Malo Express. Ich muss den mal, ausprobieren. Der fährt wirklich rauf, sehr hoch rauf, dort oben, wo es noch Schnee hat. Und der Tagesanzeiger schreibt jetzt, dass eben der Bundesrat Rösti interveniert hat, weil irgendwie der Express wäre durch eine Zone gegangen, irgendwie Meiersäßzone. Und was die Meiersäßzone genau ist, kam irgendwie erst in 3-4 Jahren aus. Und darum hat sein Amt für Raumplanung, also für Raumordnung, wie es viel schöner heisst, hat einfach mal den Schuh reingetan und gesagt, machen wir nicht. Und der Albert Rösti hat sich dann dafür eingesetzt, dass man eine Lösung findet, sodass man auf den Berg, wo Le Batte heisst, auf 2412 Meter rauf kann, hinter Anserre, und dort kann man Skifahren. Und das findet natürlich alle Linksgrünen ganz, ganz furchtbar. Im ganzen Artikel, ich kenne den Fall selber nicht, aber im ganzen Artikel, es steht nie, dass irgendein Gesetz gebrochen worden wäre. Sondern man hat einfach die erforderlichen Spielräume ausgenutzt. Es ist nämlich so, in einer Verordnung steht, dass man so Bewilligungen nur erteilen kann, wenn, Zitat, überdurchschnittliche Standortvorteile aufweisen. Und Simonetta Sommaruga hat dann eine Richtlinie erlassen. Richtlinie heisst, sie hat nicht einmal im Bundesrat müssen damit, wo dann sagt, wir dürfen das folgendermaßen interpretieren, dass man nur in gut begründeten Fällen kann man das genehmigen. Also man hat sozusagen dann auf dem Richtlinienweg, hat Simonetta Sommaruga aus einer Verordnung irgendwie ein mehr oder weniger Totalverbot gemacht. Und der Albert Rösti hat einfach gesagt, ja gut, das ist eigentlich nicht das, was in der Verordnung steht oder im Gesetz.
Genau, und das ist alles undemokratisch, oder? Die Verordnung ist schon das Problem, weil das Parlament nichts zu der Verordnung sagt, aber immerhin
leider nicht.
Der Bundesrat sagt dort etwas, aber wie wir den Bundesrat kennen, und das ist nicht als Beleidigung gedacht, der Bundesrat hat so viele Vorlagen, die er in einer Sitzung am Mittwoch durchwinken muss, die können alles anschauen. Das gibt den Beamten eine wahnsinnige Macht. Und eben, was interessant ist an diesem Artikel, und da seht ihr jetzt, warum 76% der Journalisten als links bezeichnet werden, es wird nie ein Gegenargument gebracht, hey, es ist doch gut, wenn wir jetzt mal die Verwaltung mal auch wieder ein bisschen zurückbinden. Ich meine, die Beamten haben jetzt einfach gefunden, wir tun jetzt mal den Schuh rein, sie tun tausende Millionen, nein, tausende, hunderttausende Franken, tun sie einfach blockieren, sie tun total wirtschaftsfeindlich etwas machen, was meiner Meinung nach nicht demokratisch legitimiert ist. Die meisten Leute finden Skifahren nach wie vor gut. Die meisten Leute sind auch der Meinung, dass wir eine starke Wirtschaft wollen. Die meisten Leute finden auch den Tourismus richtig für das Land. Und da hat einfach zwei, drei Beamte, einsame Beamte, die irgendwo in Marzili am Bädeln waren, sind, haben sie gefunden, jetzt wird der Skilift geschlossen.
Ja, nein, aber sie sind nicht die Einzigen, Markus. Der Christoph Gliwa, zufälligerweise ein grüner Nationalrat, wird von Tamedia natürlich geholt als Kronzeuge. Er sagt, das sei ein Paradigmenwechsel und er tut noch irgendwie zu dem Abschuss der Wölfe einen Bezug machen. Und er ist eben auch noch assoziierter Professor am Institut für Geographie und Nachhaltigkeit an der Uni Lausanne. Das ist die linksextreme Uni von der Schweiz. Und er sagt dort spezialisiert auf Wintertourismus. Es wird noch besser. Er sagt, er kritisiert die Strategie von der Wintersport. Branche, die Wachstumslogik des immer mehr zielt an den gesättigten und rückläufigen Skimarkt vorbei. Die Kosten sind hoch, das Interesse der breiten Massen nimmt ab. Hallo, das ist das Risiko, das das Skigebiet Anserre auf sich nimmt. Nicht der Herr Gliwa, nicht der Herr Rösti und auch nicht die Meiersäßzone.
Genau, und der Herr Gliwa hat sein ganzes Leben wahrscheinlich noch nie auf dem Markt irgendeinen Rappen verdienen. Er kommt einfach Steuergelder über. Er lebt von euren Steuern. Von euren Steuern. Ihr arbeitet jetzt. Sie schauen jetzt vielleicht nach Bern einfach. Ihr seid am Arbeiten, damit er solche Schrott kann erzählen und dafür zahlt wird.
Und Spezialist und für Punkt, Wintersport oder? Ist er noch.
Er ist Spezialist für Wintersport. Das sind die, die noch nie probiert haben, Geld zu verdienen im Wintersport. Das ist auch noch lustig. Also, er ist ein Spezialist für Geldvernichtung im Wintersport. Das könnte man euch zeigen.
Gut, und der Reto Knutti bringt unter auch noch.
Aber dann hören wir auf, das ist ja die Quälerei, wenn wir jetzt wieder das anfangen. Nein, jetzt gehen wir zu einem anderen Thema, wo genau das Gleiche reingeht. Was ist es? Der Weltrat für die Biodiversität? Ich habe gar nicht gewusst, dass der gibt.
Ich auch nicht.
Das klingt irrsinnig. Worum geht es da?
Ja, ist eine Medienmitteilung von heute Morgen, wo man eben genau das sieht, wie es funktioniert. Oder? Ich bin überzeugt, weil das landet dann eben auch wieder bei gewissen Tamedia-Journalisten. Und möglicherweise machen sie etwas. Der Weltbiodiversitätsrat, IPBES heisst der, oder? Auch mir komplett unbekannt, hat einen umfassenden Bericht gemäß Pro Natura Schweiz zum Verhältnis von Wirtschaft und Biodiversität veröffentlicht. Die Abhängigkeit auch von Schweizer Unternehmen, von intakter und natürlicher Vielfalt, ist überraschenderweise gross. Ja, der negative Einfluss, wenn das schwindet, ist das leider auch. Und es gibt Empfehlungen und Pro Natura will die Empfehlungen jetzt bringen und es braucht eben weiche Massnahmen, wenigstens weiche Massnahmen, dass die Schweizer Wirtschaft zu einem positiven Wandel kann beitragen kann. Geschrieben hat die Medienmitteilung der Friedrich Wulff. Er ist seit 2008, jetzt müsst ihr hören, so einen schönen Titel, ich wollte mal einen englischen Titel, Head International Biodiversity Policy bei Pro Natura. Habt ihr gewusst, ihr, die Spenden vielleicht im Dezember Pro Natura überweisen, ich habe aufgehört, weil die so linksgrün sind, dass ihr ein Head International Biodiversity Policy finanzieren, wo ziemlich sicher in der Weltgeschichte rumfliegt, fliegt garantiert, und dann irgendwelche so Berichte schreibt, was die Schweizer Wirtschaft soll machen, neben dem sie eigentlich soll Geld verdienen und Wohlstand produzieren. Es ist einfach absurd.
Gut, aber immerhin hat mich das jetzt inspiriert. Du bist jetzt also neu der Head National Policy in the Congress of the Swiss Confederation.
Very good.
Thank you. Hey, es gibt solche Visitenkarten, lassen wir jetzt sofort drucken. Ja, vielleicht ein kleines Beispiel, also du hast ja gesagt, es ist natürlich ein deutscher Grüne, der hier bei uns Politik macht. Finde ich schön, dass die deutschen Grünen, nachdem sie ihr eigenes Land ruiniert haben, kommen sie jetzt noch zu uns. Sie sind wie Heuschrecken. Sie fressen zuerst Deutschland ab und dann kommen sie die Eidgenossenschaft und sagen, da fressen wir jetzt auch noch ab, jetzt machen wir das Land auch noch kaputt. Gott sei Dank! Das sind die deutschen Grünen. Die haben wir gern. Bitte, bitte einwandern. Kommen alle, wir wollen die deutschen Grünen bei uns. Personenfreizügigkeit. Nein, es ist doch schlimm. Habt ihr je erlebt, dass ein Schweizer SVPler bei der Pro Natura Deutschland sein Unwesen wird treiben? Nie. Das macht kein normales Land.
Kein normaler SVP.
Ja, aber auch kein normales Land lässt Ausländer Politik machen in unserem Land. Das geht nicht. Das ist auch eine Frage vom Anstand. Das mache ich nicht. Ich gehe auch nicht auf Amerika und mache Politik. Kommt nicht in Frage. Es gibt, sollen sich einbürgern lassen?
Das wird wahrscheinlich.
Ich werde ja gratis einbürgert. Genau. Wenn es grün sind, werden sie einbürgern. Jetzt gehen wir zu einem viel besseren Land, wo richtig etwas passiert. Aber zuerst muss ich mal sagen, wir haben jetzt viel über Tamedia geredet und haben Tamedia ein bisschen kritisiert. Ein bisschen kritisiert.
Ein bisschen.
Aber letzte Woche haben wir den Philipp Loser ganz massiv kritisiert. Ich gebe es zu. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, Philipp, lass jetzt gut zu. Du mich entschuldigen. Du mich bei dir entschuldigen. Wir kennen uns gut. Wir kennen uns von der BATZ. Du bist in der BATZ dort eines der aufsteigenden Talente gewesen. Hast leider nicht vertraut, dass ich eine andere Meinung habe. Dann bist du gegangen, weil es ein bisschen bequemer ist in dem schönen
Tamedia-Konzern,
wo ich etwa gleich denke. Das ist natürlich schöner. Nein, aber jetzt wollte ich nicht noch weiter polemisieren. Du mich wirklich entschuldigen. Ich habe, was auch deine Herkunft betrifft, was deine Talente betrifft, dich blöd hingestellt und das stimmt nicht. Du bist ein sehr guter Journalist, du bist auch ein guter Schreiber. Leider links, das ist klar, aber es darf auch linke Journalisten geben, neben diesen
75%,
die wir sonst noch haben. Nein, Spass beiseite, mein's ernst, ist nicht recht gewesen. Entschuldigung. Gut, gehen wir auf Japan, das passt. Japan ist ein interessantes Land, weil Japan geopolitisch natürlich im Auge des Hurrikans ist, oder? Taiwan ist sehr nah. China rüstet auf, massiv aufgerüstet seit 20 Jahren. Sagt es auch, dass Taiwan zu ihnen gehört? Sie wollen das. Es ist etwas das Gleiche, wie die Deutschen mal gesagt haben, Polen gehört uns. Also, hat man auch nicht so gelost. Hat man auch nicht so gelost, wo die Deutschen die ganze Zeit gesagt haben, das gehört uns. Und wie China können es gleich rauskommen und die Japaner sind jetzt nervös. Und es führt dazu, dass es einen unglaublichen Wahlsieg gegeben hat für die konservative Dominik.
Genau, für Sanae Takaichi, die hat die LDP, die Liberaldemokratische Partei, muss ich sagen, die grosse alte Regierungspartei von Japan, die aber komplett zu Boden gerichtet war, erst im letzten Herbst übernommen, gewinnt unglaublich, also tut, hat 316 Sitze gemacht von 465 Sitzen plus 118. Das bedeutet mehr oder weniger plus 50% in den Sitz. Und zwar mit einem Wahlprogramm, wo klar auf Stärke setzt, wo auf Investitionen setzt, wo auf Militär setzt, wo auf Wirtschaftsreformen setzt. Und Das ist schon noch beeindruckend. Natürlich, es wird jetzt überall wird jetzt gesagt, ja, sie muss sich dann schon noch beweisen. Ja, aber das muss jede Regierung, nachdem sie gewählt ist. Also Friedrich Merz zum Beispiel, Emmanuel Macron, Keir Starmer, come on, das ist ganz normal. Und ob die das dann so durchziehen und ob das funktioniert, we will see, da kann man sie ja wieder mal abwählen. Aber rein, es hat noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg eine Partei in Wahlen überhaupt so viel Sitz gemacht im Parlament, das ist glaube ich auch das Unterhaus in Japan. Mhm. Und es hat noch nie eine Partei so viel dazu gewonnen. Darum ist es schon etwas sehr Spezielles. Sie ist auch eine enge Freundin von Donald Trump, obwohl er das letzte Jahr, als er ja bei ihr war, den Namen vergessen hat und dann glaube ich einfach «Hello, Mr. Japan» gesagt hat oder irgendwie so.
Okay, oder Suzuki. Suzuki Toyota. Aber Mrs. Toyota.
Es zeigt, wie sich... Und dann auch noch mit Immigration, müssen wir auch noch erwähnen. Ich meine, das war ein riesen Thema, weil plötzlich auch in Japan irgendwelche Moslems haben irgendwie auf der Straße irgendwie gebetet und weiss nicht was. Und in Japan ist mir gerade, was die Kultur angeht, sehr sensibel. Sie ist angetreten als eine der wenigen Parteien, die gesagt hat, wir müssen unsere Kultur bewahren.
Und ihr müsst euch mal vorstellen, ich weiss es zwar nicht auswendig, aber ihr könnt es selber anschauen. Immigration in Japan ist also...
ein bisschen tiefer als bei uns.
Gibt es fast nicht. Ja, nein, es gibt ja, es ist etwa so in Island. Island hat auch nicht so wahnsinnige Immigration aus dem Süden. Nein, Japan hat eigentlich kein Migrationsproblem, würde man meinen. Aber das war jetzt sehr wichtig, auch in diesen Wahlen. Aber was wirklich interessant ist, ist der Vergleich zu Europa. Oder da... Japan ist ein richtiger klassischer Nationalstaat. Es war ein extremes Tabu für Japan sehr lange, dass man überhaupt aufrüstet. Die Amerikaner wollten das auch nicht. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat man natürlich Japan auch nicht unbedingt freien Lauf gelassen, weil man hat ein grosses Misstrauen gehabt, zu Recht natürlich, verständlich. Gut. Das ist ein extremer Wandel jetzt in Japan, dass die enorm aufrüstet wegen China. Auch die Diskussion hat jetzt eingesetzt in Japan, und das ist klar, in welche Richtung es geht, die wollen eine Atombombe. Jetzt müssen wir das mal vorstellen. Wir müssen aber mal vorstellen, Japan ist das einzige Land, das je erlebt hat, was das anrichtet, oder? Nagasaki und Hiroshima. Das heisst, die fühlen sich echt bedroht. Und alle die Leute, die immer so tönen, ja, ja, China hat sich nie ausbreitet. China ist so ein liebes, liebes Land. Passiert doch nichts. Leider viele Manager und Unternehmer in der Schweiz reden ein bisschen so. Ja, ich glaube, die Japaner sind ein bisschen näher als unsere Leute in Zürich und in St. Gallen. Die Japaner sind ein bisschen näher. Sie wissen vielleicht ein bisschen besser, wie man Chinesen einschätzen sollte. Und es ist ein enormer Wandel. Und ich habe vorhin Europa erwähnt. Da sieht man, was Wahlen in einem Nationalstaat, in einer Demokratie können verändern. Mhm. In Europa geht das nicht. Oder? Dann reden sie die ganze Zeit von der EU, soll jetzt Verteidigung. Das geht doch nicht. Es wird dann nie etwas rausschauen. Das Einzige, was sie wirklich machen können, ist ihre nationale Armee aufrüsten. Die Deutschen machen es jetzt ein bisschen, aber es ist nicht zu vergleichen. Nicht zu vergleichen mit dem, was in Japan passiert. Und da sieht man wieder den Vorteil von einer nationalstaatlichen Demokratie. Da kann man mit einem Machtwechsel kann man Politik wechseln. Und das kann man in der EU nicht. Und deshalb geht die EU nicht unter. Aber die EU ist ziemlich dysfunktional. Jetzt kommen wir zum Letzten, unserer Lieblingspolitikerin mit Abstand. Mit Abstand. Die schlechteste Parteipräsidentin seit
700 Jahren.
Jonas Furrer. Der ist so gut gewesen.
Nein,
das ist
nicht eben ja. Nein, das ist ein komisches Beispiel.
Das war nur Parteipräsident.
Genau.
Lisa Mason. Erzähl,
sie ist Head Climate Policy of the Green Party of Switzerland. Nein, es ist grossartig, auf ihrem Instagram-Account macht sie Werbung für die Klima-Religionsinitiative. Die will eben, dass man 200 Milliarden zum Fenster rausrühren, auf eure Kosten, auf Schulden, oder? Also respektive auf Kosten der zukünftigen Generationen. Und sie sagt auch, warum. Und sie hat ein wunderschönes Bild, ich tue euch das verlinken, damit es morgen noch Schnee gibt. Und ich muss wirklich sagen, ich habe schon viel gesehen. Und die Abstimmungskämpfe muss man auch ein bisschen übertreiben und ein bisschen zuspitzen. Aber das ist reine Desinformation, reinste Fake News. Die Schweiz kann morgen ihren Treibhausstoss auf null reduzieren. Und es ändert nichts. 0,0 am Klimawandel. Es hat keine einzige Schneeflocke mehr. Und sie tut das einfach so behaupten, damit es morgen noch Schnee gibt. Übrigens hat Aline Trede, tut auch noch auf ihrem Account, tut sie mit einem Snowboard rumfahren und so einer Tasche für Klimainitiative. Es ist einfach die reinste Bullshit-Kampagne. Und ich finde es wirklich, das müsst ihr wissen. Und ich finde es ganz wichtig, dass die Klimareligionsinitiative hoch abgelehnt wird.
Ganz hoch, ja.
Damit man endlich, die goldige Zahl ist 28,1%. 10%. Das ist nämlich zusammengezählt der Wähleranteil von SP und Grünen.
Nein, tiefer. Er muss tiefer
es sein. Muss eben tiefer sein. Ich will sagen, das muss Ziel sein. Und ich check nicht, warum die Bürgerlichen keine richtige Kampagne dagegen machen. Weil sie könnten das so im Boden stampfen, dass es endgültig vorbei ist.
Weil die Bürgerlichen lieber untereinander streiten.
Ja, genau.
Die Grünen
genau.
Untereinander streiten. So schön. Ja. Die Linken stehen dort und lachen und lachen. Und die Bürgerlichen kämpfen und kämpfen und machen sich kaputt. Nein. Hört auf. Hört auf. Einheit, Einheit. Nein, wie heißt es? Seid einig, einig, einig.
Und frei. Hat's
irgendwo geheißen, beim Goethe oder beim Max Frisch, ich weiß nicht.
Bist du Head of Literature of Nebelspalter?
Nebelspalter. Of Bullshit, Bullshit Literature. So, das ist es. Bern einfach auf nebelspalter.ch, da bin ich für Sie und Markus Somm. Ja, dann euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht zu den 76% linken Journalisten gehört in diesem Land. Das Erste. Und das Zweite, wenn ihr selber, Gott sei Dank, nicht in dem Beruf seid, der so untergeht. Dann euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn, bis morgen, gleicher Kanal, gleiche Zeit.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG. Ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch